Herzlich willkommen zu einer neuen Serie unseres Podcasts zum Thema Wellbeing und Selfcare. Mein Name ist Silke Breimann und ich bin heute wieder einmal im Büro der psychologischen Studierendenberatung am Campus der Johannes Kepler Universität hier in Linz. Vor mir sitzen Almut Dietrich und Julia Adler und ich freue mich total, mit euch heute das Thema Zeitmanagement zu diskutieren. Aber bevor wir starten, würde ich euch einmal kurz bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt. Ich weiß nicht, wer mag beginnen?
Ja, beginne ich. Mein Name ist Almut Dietrich. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Ich bin da an der Studierendenberatung seit 1998. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich bin hier nur halbtags beschäftigt und bin dann noch im Eltern-Kind-Zentrum Ebelsberg für 7 Stunden und arbeite dazu noch in freier Praxis an mehreren Stellen. Dazu bin ich nur verheiratet und habe 3 Kinder und mittlerweile 2 Enkelkinder. Und jeder, der das Thema Zeitmanagement da noch irgendwie nicht hört, dem will ich jetzt einfach mit den vielleicht auch praktischen Beispielen irgendwie erzählen, wie man alles unter einen Hut bringen kann.
Ich bin schon sehr neugierig.
Mein Name ist Julia Adler, ich bin auch klinische Psychologin und habe jetzt gerade angefangen mit der Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ich bin auch halbtags da seit 2 Jahren und nebenbei arbeite ich nur im verkehrspsychologischen Bereich. Und eben wie gesagt, die Ausbildung, also auch ich kenne das, wenn man Aufgaben schaukeln muss, verschiedene und auf mehrere Töpfe quasi verteilen muss. Nur keine Kinder, das heißt, die Aufgabe kommt noch nicht dazu, aber auch doch ein bisschen aufgeteilt.
Ja, vielen Dank. Dann möchte ich gleich mal kurz mit einer Frage starten. Und zwar Zeitmanagement. Jeder redet von Zeitmanagement, aber was heißt Zeitmanagement wirklich? Also wie würdet ihr das definieren?
Also wir machen das Thema Zeitmanagement als Workshop eben schon seit 2000. Und da geht es im Prinzip darum zu schauen, die vorhandene Zeit sinnvoll zu nutzen, um nicht nur getrieben zu sein von den Aufgaben, die einem gestellt werden, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich wirklich selber einwirken auf die Aufgaben, was sind Dinge, die man voraussehen kann, um zu einer Souveränität zu kommen. Also das heißt, auszusteigen aus dem Getriebensein und dem Hamsterrad.
Klingt das dann grundsätzlich recht nachvollziehbar, aber ist ja eigentlich sehr schwierig, dass man aus diesem Hamsterrad aussteigt. Wie gewinnt man denn jetzt diese Zeitsouveränität?
Ja. Also ein Faktor, nachdem wir jetzt schon sehr lange unser Konzept beibehalten, weil die Studierenden ja immer wechseln, da kommen ja immer neue Generationen von Studierenden dazu, ist es zu schauen, was ist denn wichtig und was ist dringend. Und wichtig, da kommt so das Symbol vom Kompass mit im Spiel. Das heißt, der Kompass ist ja zeitlos, aber der Kompass zeigt uns die Richtung an und sagt einfach immer nach Norden. Und das ist im Prinzip das, was unser Inneres ist, zu schauen, was mache ich denn langfristig gesehen, in welche Richtung gehe ich. Ja, das ist so der Kompass. Und das, was dringend ist, die Dringlichkeit, da ist eigentlich das Symbol die Uhr oder der Terminkalender. Das heißt, es sind alle Faktoren, die termingebunden sind. Mhm. Ja, also Termine in Form von Tagen und in Form von Stunden. Mhm. Und nach diesen beiden Faktoren gehen wir gerne in unseren Workshops vor, dort zu schauen, was ist denn dringend und was ist wichtig. Und auch zu schauen, was ist wichtig und was ist nicht so dringend.
Also das heißt, grundsätzlich einmal hilft es, wenn man diese beiden Bilder irgendwo vor Augen hat. Also Kompass, das war mir jetzt nicht so, habe ich noch nie verwendet, sagen wir so. Aber ich glaube, dass das ein gutes Symbol sein könnte, weil man ja natürlich irgendwelche langfristigen Ziele hat. Und da ist natürlich der Kompass sicherlich ein sehr gutes Symbol. Das heißt, man hat diese beiden Bilder, aber wie kann man dann wirklich herausfinden, was jetzt dringend und was wichtig ist?
Naja, man kann sich zum Beispiel anschauen, wir arbeiten da nach so einer Zeitmanagement-Matrix, nach dem Faktor, was dringend und wichtig ist. Das ist eigentlich die Notwendigkeit. Ja, das heißt, wir haben alle Projekte, die wir abgeben müssen, die Studierenden haben Klausuren, die zu schreiben sind, sie haben Hausübungen zu machen. Es gibt alle möglichen Vorbereitungen mit Zeitlimits. Dann ist auch etwas, was oft dringend und wichtig ist, ist das, wenn etwas zur Krise geworden ist, also im Körperlichen, im Finanziellen, im Beziehungsmäßigen. Meist hat man dann das gedacht, das ist nicht dringend und auch nicht wichtig. Also solche Sachen. Es kann aber auch durchaus auch im positiven Sinne was dringend und wichtig sein, dass man einfach im positiven Sinne, zum Beispiel gibt es auch Beste. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und da gab es dann ganz zum Schluss auch noch Sachen, die waren dringend und wichtig, ist das alles dabei. Das ist also auch im positiven Sinne, wo man einfach weiß, das ist das Datum und dort ist es wichtig, auch wirklich am Punkt zu sein.
Das heißt, kann man zum Beispiel auch eine Aufgabe, ich bezeichne das als Aufgabe, als dringend und wichtig bezeichnet, die absolut schön ist. Zum Beispiel, ich treffe mich mit einer Freundin auf einen Kaffee.
Es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt dringend, es sei denn, ich habe unbedingt dringend die allerneueste Nachricht zu übermitteln. Ich würde sowas eigentlich, es kommt immer auf den Kontext drauf an. Was will ich dieser Freundin denn übermitteln? Mhm. Da kommt sie auf die Botschaft drauf an. Mhm. Es kann sein, dass ich mir denke, es ist jetzt dringend und wichtig, mich mit der Freundin zu treffen und da tue ich nur so. Ja, gewisse andere Dinge nicht machen zu müssen, nämlich zum Beispiel einfach vor der Klausur zu sitzen und die Prüfungsvorbereitung zu machen. Also es ist schon eine relative Sache, was ist dringend und wichtig.
Aber zum Beispiel, um meine seelische Ausgeglichenheit beibehalten zu können, kann ich zum Beispiel so eine Chance sagen, es ist dringend und wichtig, dass ich heute Abend laufen gehe, weil wenn ich das nicht mache, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren.
Zum Beispiel, ja. Also das kommt dann in diesen Faktor hinein. Sie haben das jetzt vorgezogen, ja, weil es gibt sehr wohl Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wo man einfach schauen, was sind eigene Bedürfnisse. Ich wollte aber da nur mal zu anderen Dingen auch dazukommen. Beziehungspflege, eben das Treffen mit einer Freundin, ist was wichtig ist vielleicht, aber es ist oft mal auch noch nicht so dringend. Ja. Das heißt, da geht es eigentlich mehr um Qualität ins Leben zu bringen. Ja. Oder eben auch zu schauen, Zeit mit dem Partner oder der Partnerin oder sonstigen Familienangehörigen zu verbringen. Das leidet oft darunter, weil man einfach sehr, sehr viel zu tun hat. Also gerade Studierende, die einfach dann sagen, nein, ich muss einfach lernen, ich muss lernen, ich muss lernen, und trauen sich nicht, eben dann einmal, wenn ihnen eine Freundin über den Weg läuft, zu sagen, du komm, nütz mir die Zeit und geh mal jetzt was trinken, weil sie sehr verhaftet sind, nein, das darf nicht sein. Und es gibt aber dann noch mehrere Faktoren, wo es darum geht, was wichtig ist und was nun nicht dringend ist. Das ist zum Beispiel die Vorbereitung und die Planung. Jetzt ist überall der Semesterstart, die Studierenden kriegen meist die Stundenpläne und da ist es dann auch wichtig zu schauen, das gesamte Semester mal so aus der Vogelperspektive anzuschauen, wann sind in etwa Klausuren, häufen sich, wie oft üblich, zu Ende Jänner 5 Klausuren in einer Woche, da ist es wichtig zu schauen, wann muss ich denn damit zum Lernen anfangen, weil sonst wird es Mitte Jänner wirklich dringend. Dringend und vielleicht auch zur Krise. Ja? Das heißt, Planung, Vorbereitung ist sehr wichtig und aber auch zum Beispiel Vorbeugung. Das heißt, vorzubeugen, das kann auch gesundheitlich sein, zu schauen, wie ernähre ich mich, wie esse ich. Und was auch eben zum Beispiel zu dem Thema Kompass dazugehört, ist die eigene Werteklärung. Ja? Weil wenn ich mich langfristig gesehen irgendwo hin bewege und mein Inneres sagt eigentlich nein, dann kostet das sehr viel Substanz. Das heißt, die Werteklärung gehört dazu. Und Werte ist aber nicht etwas, was jetzt so eine statische Sache ist, sondern das ist durchaus variabel. Und auch das Thema, was wichtig ist. Ja? Weil es gibt gerade da Faktoren, wo einfach auf einmal was wichtig ist, was vorher sehr unwichtig war. Kann zum Beispiel, wenn man Kinder hat, und es gibt auch an der Fachhochschule ältere Studierende, die schon Familie haben, und das Kind ist in der Früh krank. Was mache ich denn jetzt? Das ist auf einmal sehr wichtig, was vielleicht vorher nicht so wichtig war, zu schauen, welcher Babysitter kommt dazu. Mhm. Ja, also das Wichtig ist auch relativ. Oder wenn, weiß ich nicht, es kommen ja auch nicht so angenehme Ereignisse im Leben vor, wo man einfach sagen muss, so jetzt ist das andere unwichtig, weil das einfach jetzt Vorrang hat.
Sie haben vorher Werte klären kurz erwähnt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob jeder überhaupt so genau weiß, welche Werte man eigentlich so hat im Leben. Ich denke, man wird da so sozialisiert irgendwo sehr oft und das nimmt man, glaube ich, sehr unhinterfragt, lebt man das einfach so. Wie kann man denn da ein bisschen einen Schritt in diese Richtung gehen? Ich meine, ich glaube, vermutlich spürt man es, wenn man irgendwas ganz falsch macht, wenn man das falsche Studium gewählt hat oder so.
Ja, also das ist oftmals auch eine schwierige Sache. Manche Studierende haben das falsche Studium gewählt und sind jetzt schon so weit, dass sie sich durchquälen. Macht zum Teil schon einen Sinn, wenn man ganz kurz vor dem Bachelor zum Beispiel ist. Aber es ist durchaus, also im Zeitmanagement-Seminar stellen wir einfach die Fragen so zur Lebensphilosophie, was ist wichtig, worauf freut man sich, wie soll das Leben ausschauen. Da haben wir eine größere Zeitspanne drinnen zwischen 20 und 70, weil wir auch Senioren haben, die studieren. Ja, zu schauen, wie soll denn mein Leben ausschauen, weil das dann trotzdem auch eine Sache ist, was sind Werte im Leben, was ist da wirklich wichtig.
So ja. Auf dem Motto, was ist mir, also ist mir, wie wichtig ist mir meine Familie,
ja, genau.
Wie wichtig ist mir Freizeit.
Ja. Ja, oder was zieht sie oft da wie ein roter Faden durchs Leben. Das kann auch etwas sein, wo man sagt, mir ist Loyalität wichtig oder mir ist Karriere wichtig oder mir ist Familie und wichtig. Dann muss man einfach auch sehen, gewisses hat einfach seinen Preis. Man will immer nur was erreichen, aber auch ein Studium ist für alle Studierenden meist ein hoher Stellenwert und es hat für alle Studierenden einen Preis. Mhm. Nämlich das, dass man sich hinsetzen muss und dass man sich wieder hinsetzen muss und dass man wieder einfach irgendwie schauen muss, wie man Ordnung schafft, wie man sich die Dinge organisiert und hat vielleicht, wenn es im Sommer schön ist und heiß ist, nicht die Zeit, so richtig ausgelassen in den Pleschinger See zu hüpfen, wenn man weiß, okay, nee, jetzt ist Prüfungszeit.
Nur mal ganz kurz dazu, das heißt, wenn ich jetzt weiß, Familie ist mir wichtig und wir haben das Beispiel jetzt gerade gehabt, die kranken Kinder, dann kann ich vielleicht etwas leichter die Entscheidung treffen, okay, es ist jetzt blöd, aber ich muss halt daheim bleiben, weil meine Kinder sind krank. Und ich kann die Klausur nicht schreiben, natürlich auch mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht den Kurs nicht abschließen kann oder was auch immer. Das heißt, das sind so diese Entscheidungen, die ich dann treffe, weil meine Familie ist mir wichtiger, wie momentan diese Klausur.
Ja. Also bei Klausuren wird es wirklich schon heikel.
Ja.
Also den Tipp, denjenigen gibt, die studieren mit Kindern, den Zeitpunkt, wo die Klausur zum Schreiben ist, auf alle Fälle ein oder zwei Babysitter zu organisieren, weil der Schuss geht nach hinten los.
Mhm.
Ja? Weil das dann wirklich oft sich so zeitverzögernd auswirkt und wirklich einen großen Stress macht. Ja?
Ja.
Aber es kann durchaus eben sein, dass man, wenn man Kinder hat und studiert, mitkriegt, ich komme halt nicht so schnell voran.
Ja.
Ja? Ich kann halt nicht wie Vollzeitstudierende die und die ECTS-Punkte machen, sondern ich brauche zumindest ein ausreichendes Feld an Helfern, ja, wenn es irgend möglich ist, die mich dann auch unterstützen. Weil ich habe mit Kindern immer irgendwie was dringend ist.
Ja, absolut.
Ja, mit kleinen Kindern vor allem.
Das heißt, Zeitmanagement gehört einfach auch eine gewisse Unterstützungsstruktur, die man rundherum auch aufbauen sollte.
Ja, weil jemand, der Kinder hat, hat ja nicht nur die Rolle der Studierenden, sondern auch die Rolle der Mutter oder des Vaters.
Ja.
Und das ist so wichtig auch zu berücksichtigen. Ich wollte nur sagen, was zu dem Thema, wo es um Qualität geht, da ist auch der Faktor echte Erholung so wichtig. Aber das ist etwas, was viele nicht mehr berücksichtigen, zu schauen, wie und auf welche Art und Weise jeder individuell sich erholen und regenerieren kann. Sich dafür auch ausreichend Zeit zu nehmen oder auch zu lernen, in 10 Minuten Powernapping zu machen und so weiter. Ja, das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, wo wir auch unser Augenmerk während des Seminars drauflegen.
Okay, ja? Das ist einfach einmal ausprobieren.
Genau, ausprobieren und schauen. Mhm. Weil das, was für mich erholsam ist, ist nicht für die Nachbarin erholsam.
Das heißt, das kann ein Spaziergang sein, das kann ein Powernap
sein. Genau, das kann.
Eine Tasse Kaffee.
Genau,
solche Sachen. Buch oder was auch immer.
Mhm. Okay. Ich habe noch ein paar.
Ja.
Ich habe noch etwas.
Und eine Frage, die dazu stimmen kann.
Ja, nein, ich erzähle es einfach von mir aus noch weiter. Und zwar, weil es einfach noch Dinge gibt, gerade für die Studierenden, die in den Faktor hineinfallen, das scheint sehr dringend zu sein.
Mhm.
Und das ist aber eigentlich nicht wichtig. Ja, das ist so das, was wir gerne die Täuschung nennen. Das heißt, das sind die Unterbrechungen. Das sind die ganzen Dinge, die ständig irgendwie am Handy aufploppen.
Mhm.
Ja, es sind verschiedenste Mails und Chatverläufe. Und dann auch bei Studierenden, die scheinbar so drängenden Tätigkeiten, wenn jemand da sitzt und für eine Klausur lernen muss und eigentlich nicht unbedingt so eine ein Putzmensch ist, auf einmal wird trotzdem nochmal der Staubsauger hervorgeholt, weil auf einmal da noch was schmutzig ist und es wird einfach dann das Skriptum liegen gelassen. Also das heißt, das sind so dringende und nicht wichtige Tätigkeiten, das muss man auch berücksichtigen. Wie viel Zeit verbringe ich dort?
Das heißt, das wäre dann das Thema Prokrastinieren. Da haben wir auch einen Podcast dazu. An dieser Stelle möchte ich da einfach kurz mehr darauf hinweisen, weil das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja,
ja. Also es muss noch gar nicht unbedingt den Faktor Prokrastinieren sein, sondern es kann einfach sein, dass man denkt, so, meine liebe Oma, die hat die Angewohnheit, mich dreimal am Tag anzurufen und dann denken, na, ich bin ja so ein liebes Enkel, ich muss jetzt mit der Oma quatschen, der Oma irgendwann einfach einmal sagen, du Oma, ich muss mir jetzt einfach hinsitzen und ich habe jetzt keine Zeit für dich. Weil diese Dinge kommen wirklich vor in den Seminaren, wo Mütter, Omas, Onkels und so weiter alle irgendwie anrufen, abgesehen von den vielen Freunden und Freundinnen, die man irgendwo erreicht hat. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, da auch zu schauen, dass, wie viel Zeit verbringe ich denn dort und wo rutsche ich einfach hinein, wo ich mir denke, naja, ich muss mich da jetzt schon melden oder sonst was. Also gerade das Type, das Thema, ich muss mich melden.
Also Nein sagen auch lernen.
Nein sagen lernen, ja. Und dann haben wir noch so etwas, wo natürlich auch Zeit hinfließt, das ist das Thema Verschwendung. Ja? Das heißt, es ist etwas, der Faktor, das ist nicht dringend und das ist nicht wichtig. Und wir sagen gerne im Seminar, wenn es dazu kommt, dass Sie sich Ihre Serie anschauen, ja, dass Sie wieder mal 3 Stunden lang mit der Freundin quatschen und chatten, dann tun Sie es und setzen Sie sich den Punkt, da ist jetzt Schluss. Weil die Schwierigkeit dann ist, wenn die Studierenden, die sind ja so fromm und brav, unter Anführungszeichen, die ja dann, wenn sie jetzt irgendeine Serie anschauen, nur mindestens nachher genauso lang schlechtes Gewissen haben. Mhm. Das heißt, sie blockieren sie für die Zeit von der Serie und blockieren sie doppelt so lang dann nachher nur, weil einfach nichts weitergeht. Das heißt, es ist der ganze Abend im Eimer. Und das ist auch wichtig, da mal zu schauen, wo hänge ich denn so gerne ab. Also ich muss mir den eigenen Dingen schon auch stellen, wo ich einfach Zeit verschwende.
Das heißt, wenn ich das mache, dann zumindest mit vollem Bewusstsein machen und mir denken, okay, das gönne ich mir jetzt, ich weiß, es wird dann stressig, aber ich mache es zumindest mit gutem Gewissen.
Ganz genau so ist es. Und das haben wir schon noch gemacht, gesagt ist das, auch zu schauen, wie die Pausengestaltung ist. Die Studierenden benötigen Pausen und es wäre halt gut, ja, wenn eine Pause gemacht wird, dass man die Pause nicht nützt dafür, wieder irgendwo nur Mails zu checken, nur wieder schauen, was passiert am Handy oder als Belohnung noch geschwind ein Video anschauen, weil das Gehirn hindert daran, einfach Nachhaltigkeit zu erzeugen, nämlich dass das Gehirn schlichtweg mal verdauen kann. Ja? Das heißt also, Pausen zu machen, da kann man den Geschirrspüler einräumen oder Geschirr abwaschen oder was nicht, Wäsche zusammenlegen, aber es wäre gut, da einfach sagen, okay, Social Media und so weiter, lasse ich mich jetzt nicht ablenken.
Das bringt mich dann jetzt zu einer nächsten Frage, und zwar Balance zwischen Pause und Arbeit. Julia, ich glaube, du bist die Expertin in diesem Bereich.
Also es ist natürlich immer sehr individuell, wo so der richtige Grad ist zwischen Pausen und Arbeit. Das kann ja sehr stark variieren. In der Prüfungszeit wird wahrscheinlich mehr Fokus auf Arbeiten liegen und vielleicht weniger auf Freizeit, vielleicht manchmal ein bisschen weniger auf soziale Kontakte. Tendenziell schrauben Studierende die in der Prüfungszeit ein bisschen zurück, beziehungsweise haben die Freien meistens ja dann auch Prüfungszeit und haben auch keine Zeit oder weniger Zeit. Aber es ist schon wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse alle immer ein bisschen in unserem Alltag vereinbaren können. Also wir hätten einmal 4 Grundbedürfnisse, zum Beispiel ein physisches Bedürfnis. Da fällt zum Beispiel drunter Essen. Das leidet ja bei Studierenden oft drunter, dass man vielleicht für sich alleine kocht. Oder dass man sich in der Prüfungszeit dann denkt, boah, da geht jetzt so viel Zeit drauf, wenn ich mir jetzt was koche. Dann nehme ich mir halt lieber schnell die Tiefkühlpizza. Da gehört aber auch dazu Erholung, ausreichend Schlaf. Aber vielleicht einmal Bewegung oder Entspannung. Dass wir auf unseren Körper achten, dass wir auch körperlich gut vorbereitet sind, vielleicht auch auf die stressigen Phasen. Dass wir uns da was Gutes tun und dass wir das nicht vernachlässigen.
Ich glaube, das ist ja sehr häufig so, dass man dann irgendwie aufs Schlafen verzichtet, mehr oder weniger.
Ja, so die Nacht vor der Prüfung, dann ach, da lerne ich jetzt nur bis 2 in der Früh. Das ist nicht unbedingt besonders sinnvoll, weil man wahrscheinlich dann eh nicht mehr sehr viel weiterkriegt in der Zeit. Also vor allem auch nicht wirklich nur viel behalten kann, wenn man eh schon müde ist und am nächsten Tag ist man bei der Prüfung dann auch müde, kann sich auch nicht so gut konzentrieren und macht vielleicht mehr so Flüchtigkeitsfehler. Also gerade in der Prüfungszeit ist die Erholung und so oft der erste Ballast, der über Bord geworfen wird. Also das brauche ich jetzt gerade nicht, das hat jetzt keinen Platz, das muss weg. Und realistisch ist es aber nicht unbedingt, dass wir so viel Zeit mit Lernen verbringen an einem Tag, sondern da geht es eigentlich immer nur Erholung aus oder dass man für sich selber was tut. Es muss nicht gestrichen werden.
Weil, das ist jetzt gerade ein gutes Stichwort für mich gewesen, oder was mich interessiert, gibt es eigentlich irgend so eine Stundenzahl, die man am Tag sinnvoll mit Lernen verbringen kann? Oder ist das wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen anders? Aber gibt es da so einen Richtwert?
Ist schon ein bisschen individuell, aber grundsätzlich wirklich aktives Lernen, da liegen wir so, glaube ich, bei 6-7 Stunden, okay, die realistisch möglich sind. Ein Studium ist ja auch grundsätzlich ausgelegt, das so wie ein Vollzeitjob, also wenn man Vollzeit studiert. Und an dem kann man sich ein bisschen orientieren. Man kann vielleicht, wenn man jetzt mal nur Karteikarten zusammenschreibt, ist das noch nicht so aktives Lernen. Da ist man vielleicht noch ein bisschen weniger aktiv dabei. Kann man das vielleicht mal ein bisschen länger machen. Aber wenn man wirklich aktiv wiederholt, den Stoff wirklich durchgeht und ausarbeitet, dann ist wahrscheinlich nach 6-7 Stunden die Konzentration dann einfach zu Ende.
Das heißt, man könnte wirklich mit gutem Gewissen dann nur Zeit für was anderes aufbringen.
Das würde sich am Abend nur ausgehen oder vielleicht einmal dazwischen. Auch die 6-7 Stunden sollten natürlich nicht in einem durch sein, sondern auch da mal Pausen machen, eben zum Beispiel fürs Mittagessen.
Genau.
Und natürlich spielen dann auch soziale Bedürfnisse eine Rolle. Da gehören Freunde, Familie dazu, dass man sich irgendwie geborgen fühlt, dass man ein Zugehörigkeitsgefühl hat, dass man mal Anerkennung kriegt. Gerade Anerkennung ist im Studium ja oft schwierig, weil man die vielleicht nur über Noten kriegt. Und da das ist doch recht wenig Anerkennung. Ja, oft glaube ich recht defizitorientiert. Also was waren jetzt die Fehler, was hat nicht gepasst. Aber dass man einfach da schaut, okay, wo kriege ich das her, wo fühle ich mich aufgehoben, wo fühle ich mich wohl. Auch das kommt natürlich stark darauf an, wie viel Kontakt man da zum Beispiel braucht oder wie man diesen Kontakt gerne pflegen möchte. Aber darauf nicht zu verzichten, auch in der Prüfungszeit, auch wenn die Studienkollegen vielleicht weniger Zeit haben, trotzdem mal zu sagen, okay, aber wir gehen eine halbe Stunde gemeinsam spazieren, kommen wir raus in die frische Luft und können dann leichter wieder weiter lernen. Oder wir setzen sie zusammen zum Lernen. Jeder lernt seinen Teil und dazwischen in die Pausen können wir mal vielleicht gemeinsam drüber reden oder vielleicht mal uns gegenseitig Fragen stellen. Also gerade der Kontakt zu den Studienkollegen, der ja jetzt in den letzten Jahren sehr gelitten hat, ich glaube, der ist sehr wichtig. Das hilft immer dabei, dass man dranbleiben kann, dass man weitermachen kann, dass man Unterstützung erlebt. Mhm. Es kommen natürlich auch mentale Bedürfnisse dazu. Wir alle möchten uns weiterentwickeln im Leben. Wir möchten Erfolge erleben. Das muss jetzt nicht unbedingt Erfolge sein, so im klassischen Sinne mit Studium abschließen, Beförderungen, wie auch immer. Sondern das kann Weiterentwicklung im weitesten Sinne sein. Das kann vielleicht einmal sein, dass ich meinen Horizont erweitert, indem ich reise. Vielleicht durch ein neues Hobby, dass ich da wieder neue Seiten an mir kennenlerne. Einfach, dass man nicht stagniert, sondern immer wieder Neues an sich entdeckt, sich weiterentwickelt, Neues dazulernt. Und geistiges Bedürfnis haben wir natürlich auch. Das wäre zum Beispiel Bedürfnis nach Liebe oder Glaube. Da geht es dann auch um Zukunftsfragen, um Kultur, um Kreativität. Also ein bisschen ein schwerer fassbares Bedürfnis wahrscheinlich. Aber das ist wichtig, dass man das also darauf achtet, wie kann ich das ausleben, wie wichtig ist es, wie viel Platz braucht es in meinem Leben.
Da wären wir dann wieder bei den Werten.
Genau, ja. Also das kann eben wieder ganz, ganz unterschiedlich ausschauen. Auch die Verteilung, wie viel Raum jetzt welche Bedürfnisse einnehmen in meinem Leben, ist ganz unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel an sozialen Bedürfnisse denken, wenn ich eher introvertiert bin, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich und ein bisschen weniger im sozialen Kontakt oder zumindest im direkten Kontakt. Das darf man für sich selber ein bisschen entscheiden, wie viel brauche ich von was. Aber das sollte man sich schon bewusst machen und dann wirklich darauf achten, dass nichts davon zu sehr untergeht.
Das heißt, wenn ich mir das jetzt überlege, also grundsätzlich gibt es diese vier Grundbedürfnisse, das physische Bedürfnis, das soziale Bedürfnis, das mentale Bedürfnis und dann dieses geistige Bedürfnis. Und wie du schon gesagt hast, also das ist ein bisschen unterschiedlich gewichtet für jeden. Aber das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Studienkollegin habe, die unglaublich, nehmen wir mal Jus her oder so, die unglaublich viel lernt, die sich da schon ihre Karriere als Juristin ausmalt und weiß ich nicht, wie viel verdienen will und so. Und ich bin neben ihr und denke mir, boah, eigentlich voll cool, wie sie das macht. Und es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an, weil ich mir denke, ich will aber eigentlich nicht diese Karriere, ich will da nicht wirklich Geld scheffeln, sondern mir geht es eher über ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis, dass ich Menschen, die vielleicht irgendwie in einer sozialen Notlage sind, irgendwie unterstützen, dass ich diesen helfe. Das heißt, das muss ich mir dann einfach einmal bewusst machen, dass da wären wir dann wieder bei den Werten, was ist mir wichtiger. Und dann muss ich mich jetzt nicht schlecht fühlen, weil ich es nicht so schaffe wie Sie, vielleicht nicht so straightforward oder wie auch immer, sondern weil ich einfach andere Grundbedürfnisse haben.
Ja,
ist das jetzt zu banal, wie dieser
Kind? Nein, ich gebe da voll recht. Ich erlebe das auch oft bei Studierenden, wenn die dann zu uns kommen, wenn sie dann erzählen von den Studienkollegen, also gerade manche Studienfächer sind da, glaube ich, prädestiniert dafür, dass viele von den Studienkollegen vielleicht nach außen das Bild vermitteln, sie haben das alles voll im Griff, sie machen voll viel, die Studien ist ihnen ganz wichtig, sie schaffen das alles quasi mit Links. Und das muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, also das, wie man es von außen wahrnimmt und wie es der Person vielleicht selber auch geht damit, das sind ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Und es muss ja auch nicht heißen, dass die Person das dann für sich gut regelt. Es kann ja sein, dass die eben was vernachlässigt. Wenn man eben dabei nicht nur das Studium da übernehmen zu lassen, sondern auch die anderen Bedürfnisse wieder unterzukriegen.
Da fällt mir nur ein dazu, also es ist jetzt nicht unbedingt auf Studium bezogen, aber mit meinen eigenen Kindern, wie die noch sehr klein waren, redet man natürlich auch mit anderen Müttern und irgendwie die Kinder der anderen Mütter, die haben ja immer alle durchgeschlafen vom ersten Tag an praktisch, nur meine haben es nicht gemacht. Und man dachte, ich weiß nicht, was mache ich falsch, was machen meine Kinder falsch. Und irgendwie, wenn man dann trotzdem einmal wen anderen getroffen hat, manchmal trifft man ja dann so Personen, die ein bisschen selbstkritischer oder vielleicht auch ehrlicher sind, dann fühlt man sich wieder irgendwie viel wohler, weil ich glaube, es ist wirklich ganz oft so, dass man versucht, ein schönes Bild zu zeichnen, geht dann wahrscheinlich auch besser damit oft. Aber es ist manchmal nicht sehr hilfreich für andere, wenn man sich irgendwie so schlecht vorkommt oder wie wenn man die Einzige oder der Einzige wäre, der das nicht schafft oder die das nicht schafft.
Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass man im Kontakt findet zu Studienkollegen, dass man sich da mal ehrlicher austauschen kann darüber, wie es dem anderen geht und gerade dieses vielleicht auch mal lästern oder mal beschweren über Prüfungen, über Professoren. Das ist auch so ein wichtiges Ventil, um mal ein bisschen Druck aussitzen lassen und mal ein bisschen vielleicht einmal frustlos zu werden. Also ein Studium ist oft von der Struktur schon ein bisschen darauf ausgelegt, dass man für sich ist und gerade wenn man viele Aufgaben noch nebenbei hat, dass man vielleicht viel für sich arbeitet. Aber es ist wirklich wichtig, dass man da darauf achtet, dass man den Anschluss ein bisschen findet, dass man in Kontakt kommt. Und jetzt gibt es ja da wieder mehr Möglichkeiten in Vorlesungen, auf Veranstaltungen, online, über Social Media. Also Social Media ist auch ein sehr hilfreiches Mittel im Studium, dass man mal sich austauschen kann mit anderen, dass man in Kontakt kommen kann. Also gerade eben gesagt, jetzt in Corona haben das auch viele Studierende recht viel genutzt, unserer Erfahrung nach. Also kann man auf jeden Fall auch immer wieder so Unterstützung ranziehen.
Das heißt, zum Thema Zeitmanagement wieder, ist es wichtig, dass man mal dringend und wichtig unterscheidet. Das haben wir schon gehabt. Dann ist aber auch wichtig, dass man sich Pausen nimmt, dass man wirklich auch reflektiert, was sind meine eigenen Bedürfnisse. Das muss auch irgendwo Platz haben in meinem Studienleben. Und dann haben wir schon kurz die verschiedenen Rollen angedeutet. Also wir haben schon die Studierenden gehabt mit Betreuungspflichten. Dann ist es aber, glaube ich, auch so, dass sehr, sehr viele Studierende berufstätig sind, zumindest teilzeitberufstätig. Was gibt es denn da für Ihre Tipps? Wie kann man denn diese unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Rollen unter einen Hut bringen?
Also es ist wirklich so, dass sehr viele Studierende, also 65%, sind erwerbstätig und auch mit diesem Bild von faulen Studenten unter Anführungszeichen ein bisschen entgegenzuwirken. In einer durchschnittlichen Semesterwoche ist Studium und Erwerbstätigkeit bei Studierenden ungefähr 43 Stunden. Also das heißt, Studierende sind oft auch sehr viel eingedeckt in einer Studienwoche und da kommen dann vielleicht eben nur Familie dazu und so weiter. Das heißt, es gibt da viel unter den Hut zu bringen. Und da ist es wichtig, dass man sich eben klar macht, welche Rollen habe ich in meinem Leben. Man ist Studierender, man ist aber vielleicht auch noch Sohn, Tochter, Mutter, Vater, vielleicht eben erwerbstätig, vielleicht aber die Rolle als Freund oder wie du schon erwähnt hast, dass man sich irgendwo engagiert, vielleicht aber auch in einem Verein, dass man sportlich irgendwo sich betätigt. Das sind alles Rollen und Aufgabenbereiche, die wir haben und jede von diesen Rollen hat wieder eigene Verantwortungen, die es mit sich bringt, wieder eigene Aufgaben und auch eigene Ziele. Das heißt, ich sollte mir auch für jede Rolle überlegen, was ist mir für diese Rolle wichtig, was möchte ich da erreichen und was kann ich vielleicht in dieser Woche dafür tun, dass ich diese Ziele näher komme oder dass ich diese Ziele erreiche.
Ich glaube, Es gibt da grundsätzlich auch Möglichkeiten, wie man das wirklich gut planen kann. Was sind da die Tipps?
Ja, also der Tipp ist sicherlich, da werden uns jetzt die ganzen Fachhochschulstudierenden überlaufen, an einem Workshop teilzunehmen, ja, weil wir diesen Vormittag ja ganz konkret nutzen, einen Wochenplan zu erstellen. Mhm. Ja? Die, die das hören, können sie auch in Eigenregie machen, und zwar anhand dieser Faktoren Work-Life-Balance. Mhm. Ja? Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, das mit hineinzunehmen. Und dann machen wir das so, dass man sich beim Wochenplan auch die einzelnen Rollen mal links hinschreibt. Also man überlegt, was ist in der Woche sowieso, was ist da meine Aufgabe als Studierende, was ist vielleicht meine Aufgabe, wenn ich berufstätig bin, wobei die Berufstätigkeit ja meist nur mal einen eigenen Kalender hat, aber einfach als Rolle kann es ja sein, dass man einfach sagt, da ist das und das Meeting und so weiter. Ja. Und dann auch zu schauen, es gibt ja auch Dinge, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Mail geschickt gekriegt, Wandrascheck, Reifen wechseln, das heißt, das fällt jetzt auch an, ja, das heißt, das ist irgendwie so dieses Allfällige und so weiter. Also diese Dinge durchaus einmal zu schauen, in welche Woche gehört das jetzt. Mhm. Und aber vor allem auch zu schauen, was mache ich in der Woche sowieso, also in der jetzigen Woche, dass ich einfach für meinen Körper gut schaue, dass ich vielleicht mal was anderes lese, also nur das Studium, vielleicht treffe ich mich mit einer Freundin, mhm, oder und so weiter, oder wie schaut es einfach mit Kreativität, Sinn aus. Also diese Dinge, die gehören mit hineingenommen, mhm, in den Wochenplan. Und dann ist gut, die Zeiten, wo die Studierenden so und so Vorlesungen haben, wo die gleichzeitig berufstätig sind, das sind die Zeiten, die ja blockiert sind. Und es wäre gut, dass trotz alledem Zeit für Puffer bleiben. Das ist natürlich, wenn es jemand nur unter Anführungszeichen Vollzeit studiert, etwas leichter, als wenn jemand berufstätig ist, studiert und noch familiäre Pflichten hat, da geht sich fast nichts mehr aus. Auch solche kommen, mhm, zu uns in die Seminare, wo man weiß, es ist kaum mehr irgendwie Luft nach oben. Aber es wäre an und für sich gut zu schauen, wo ist denn noch eine Pufferzeit, wo ich auch flexibel bin, zu sagen, wenn ich mir vorgenommen habe, in der Woche für meinen Körper was zu tun, ich gehe zweimal in der Woche laufen, dann ist es vielleicht nicht ein fixer Tag, wo ich laufen gehe, eine fixe Stunde, mhm, weil was mache ich denn, wenn es da wirklich schüttet? Mhm. Ich meine, es gibt diejenigen, die auch bei Starkregen, ja, laufen gehen, aber das sind bei uns den Studierenden doch die wenigsten. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich beginnen will, Sport zu machen, dann ist es wichtig zu schauen, wie oft, mhm, überhaupt, und dabei dran zu bleiben, es, mhm, auch regelmäßig zu machen und freie Zeiten auch dafür auszunutzen, mhm, weil es kann dann sein, wo man denkt, na, und jetzt habe ich eigentlich noch Zeit, jetzt regnet es nicht, jetzt nehme ich meine Schuhe und gehe laufen.
Das, ja, heißt, ich nehme da jetzt für mich mit, wenn ich schon einen sehr, sehr starren Zeitplan habe, weil ich eben so viele verschiedene Rollen habe, dann ist es umso wichtiger, dass ich flexibel bleibe, und wenn ich mir denke, okay, ich brauche dringend Bewegung eigentlich und jetzt habe ich gerade noch eine halbe Stunde, mhm, oder eine Stunde oder irgendwie so, ich nutze das wirklich bewusst für mich.
Genau. Ja, also sich das auch zu erlauben, diese, ja, diese Dinge für sich selber auch mal gut zu sorgen, ja, ja, ist schon ein wesentlicher Faktor. Auch da eben zu sagen, okay, jetzt habe ich einfach mal zufällig jemanden getroffen, ich darf es mir die Zeit nehmen, weil es langfristig gesehen für mich als Mensch wichtig ist und dass man gut tut.
Mhm. Das haben wir dann vielleicht beim Self-Care.
Genau, also ich würde sagen, das ist eine der wichtigsten Rollen, die man einnehmen kann, dass man ein bisschen die Verantwortung dafür übernimmt, für sich selbst, dass es einem gut geht, dass man immer diese Bedürfnisse erfüllt. Und da ist wichtig, dass man selbst rausfindet, wie lade ich am besten meine Akkus wieder auf? Wo kann ich mich am besten erholen? Wo schöpfe ich wieder meine Kraft? Das kann eben sein, dass man Freunde trifft. Das kann aber auch körperliche Betätigung sein, ob es jetzt wirklich Sport ist oder einfach mal rausgehen. Das kann aber sein, dass ich irgendwie meinen eigenen Horizont erweitert, dass ich vielleicht einmal ein neues Rezept ausprobiere, dass ich auf Reisen gehe. Aber ich mache so ganz kleine Dinge im Alltag. Mhm. Manchmal kann es schon gut helfen, wenn ich wo unterwegs bin, dass ich mir einfach mal kurz Zeit nehme, ein bisschen die Umgebung wahrzunehmen, ein bisschen mich auf schöne Dinge in meiner Umgebung zu konzentrieren. Vielleicht mal auf eine schöne Blume am Straßenrand und da einfach die Zeit kurz ein bisschen genieße und dann wieder weitermache. Aber das ist ganz unterschiedlich, was einem da gut helfen kann.
Also was ich da jetzt für mich einfach mitnehme, gutes Zeitmanagement heißt eben auch wirklich immer sich selbst in gewisser Weise zu reflektieren und einfach zu erkennen, was ist für mich wichtig. Also es reicht jetzt nicht, dass ich da einen super tollen, effizient und effektiv durchgeplanten Wochenplan habe, sondern es ist auch wichtig, dass ich wirklich überlege, was brauche ich trotzdem. Ich kann nicht nur robotermäßig agieren und eine Prüfung nach der anderen abarbeiten und dann alle möglichen Aufgaben erfüllen, sondern es braucht was anderes auch noch.
Ja, und tendenziell ist Zeitmanagement nicht nur mehr Aufgaben in die Woche reinzustopfen, sondern eher zu selektieren, welche davon möchte ich jetzt wirklich machen und wo kann ich vielleicht einmal was streichen oder weglassen oder wo kann ich vielleicht mal was vereinfachen.
Ja. Ja. Das ist immer so leicht gesagt.
Ja, genau.
Da sind wir dann, glaube ich, beim Gewohnheiten ändern, oder?
Ja.
Wie ändert ihr denn Gewohnheiten?
Ja. Also Zeitmanagement ist das, so wie wir das angelegt haben, nach dem Motto, weniger ist mehr. Und es ist gut, sich zu überlegen, an einem Vormittag, wo die Studierenden sich da dafür Zeit zu nehmen, zu überlegen, eine einzige Sache mal zu verändern. Ja? Und bei einer einzigen Sache auch dran zu bleiben. Ich gebe jetzt das Beispiel, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, ich möchte in der Früh weniger Stress haben. Mhm. Ja, das wollen ja viele, weil ich komme zu spät, dann ist der Stau, dann fährt man die BIM vor der Nase davon und. Das heißt, sich ganz konkret zu überlegen, was heißt das für mich, weniger Stress zu haben. Und meist ist es so, dass man sich um Viertelstunde, 20 Minuten früher den Wecker stellt. Um bewusst aufzuwachen, gibt es auch einige Übungen, die man machen kann dafür. Und diese 20 Minuten können goldeswert sein, weil ich dann vielleicht nur in der Früh mir nur was zum Trinken herrichten kann, weil ich in Ruhe und mit einem bestimmten Tempo durchaus zügig zur Straßenbahn gehe oder 10 Minuten mehr Zeit einplane, weil ich einfach da ruhiger mit dem Auto zur Arbeit komme. Und das sind ganz, ganz wesentliche Dinge, eine einzige Sache mal durchzuziehen. Mhm. Wenn ich allerdings um 20 Minuten oder eine Viertelstunde früher aufstehen muss, was heißt das? Ich muss am Vorabend, ich muss früher einfach das Licht ausschalten. Ich muss früher die Viertelstunde, 20 Minuten den Laptop zuklappen, ja, damit das Blaulicht einmal rausgeht aus dem Gehirn und da auch schon zur Ruhe kommen. Ja. Das heißt, und das macht einen riesen Unterschied, in der Früh 10 Minuten, 20 Minuten mehr Zeit einzuplanen für den gesamten Tag. Auch nach dem Motto, wenn du es eilig hast, dann gehe oder fahre langsam, im Frühverkehr zu schauen. Es bringt nichts, da völlig außer Atem irgendwo anzukommen, weil das den Körper einfach in der Stressmodus hineinführt. Und das ist so wichtig, eine einzige Gewohnheit dran zu bleiben. Und es wäre natürlich gut bei Gewohnheiten, dass man es mal 6 Wochen durchzieht und es werden in der Zwischenzeit Rückschläge kommen. Ganz, ganz klar. Und dann ist, heute ist ein neuer Tag. Heute ist, jetzt ist ein neuer Nachmittag. Ja? Jetzt starte ich wieder neu. Also lieber eine Sache und dabei auch festzustellen, da hat sich wirklich jetzt was geändert, weil jetzt komme ich eigentlich auch zurecht und es ist aber, ich bin wesentlich ruhiger. Ich bin wesentlich ruhiger dabei und kann vielleicht sogar noch wirklich das und das in Ruhe vorher erledigen.
Also das heißt, es braucht ungefähr so 6 Wochen, bis dass man das einfach so als Routine dann lebt.
Bei gewissen Dingen auf alle Fälle, ja. Es ist natürlich die Eigenverantwortung, Zeitmanagement einzuhalten und es ist eben wirklich so, jeder Tag hat seine eigene Plage. Ja. Ja. Und es bringt nichts, einmal sich zu überlegen, ah ja, jetzt mache ich das, wie wir halt alle sind, es ist wichtig, immer wieder dran zu bleiben. Mhm. Ja. Also auch zu schauen, okay, nach einer Bewertung, was habe ich geschafft und wie will ich die Woche jetzt wieder starten. Und wenn man oft nur diese unterschiedlichen Rollen und Bedürfnisse mit einkalkuliert und einplant, passiert schon einiges, weil manche eben so, dann merken, hoppala, ich habe mir eigentlich nie Zeit dafür eingeplant, dass ich ja was Mittagessen soll. Oder Zeit einzuplanen, in der Früh eine Jause mitzunehmen, einen warmen Tee herzurichten, Lunchpaket mitzunehmen, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Es braucht etwas Zeit, aber letztendlich ist es wichtig fürs Wohlbefinden.
Das Beispiel spricht mir so aus der Seele, weil ich habe nicht sehr lange, aber doch aufgrund auch sehr vieler Aufgaben, die ich heute so habe, doch so praktiziert, dass ich das Frühstück gestrichen habe in der Meinung, ich kann den Kaffee dann eh im Büro trinken und am Weg dorthin kaufe ich mir beim Bäcker schnell ein Weckerl und beim E-Mail-Checken schütte ich mir dann den Kaffee rein und beiße dabei meinen Weckerl ab. Und das hat mich so dermaßen gestresst. Also das war wirklich so, dass ich mir dann gedacht habe, ich bin schon im Büro mit einem Stresslevel angekommen, der unglaublich war. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, weil mir Frühstücken an sich sehr, sehr wichtig ist. Also ich bin so ein richtiger Frühstücksmensch, dass ich mir jetzt ganz bewusst daheim diese 10 Minuten Zeit nehme und in aller Ruhe frühstücke, 10 Minuten lang. Und das zelebriere ich. Und seitdem geht es mir wesentlich besser. Also ich starte den Tag jetzt ganz anders. Und das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wie Sie das jetzt gerade gebracht haben. Also ich spüre das schon sehr wohl, dass es mir gut tut. Natürlich würde ich gerne auch 10 Minuten länger liegen bleiben oder 10 Minuten früher im Büro sein. Aber das ist so wichtig für mich, weil der ganze Tag einfach dann besser läuft.
Ja, so ist es.
Es ändert ja ein bisschen was in der Selbstwahrnehmung, wenn man in der Früh schon aufsteht und sagt, okay, ich habe jetzt Zeit, dass ich frühstücke und das geht sowieso aus. Hat man ja nicht weniger Aufgaben dadurch, aber man erlebt vielleicht das Stresslevel anders. Wenn man sich sagt, okay, dafür habe ich keine Zeit, dann erlebt man den Stress auch mehr. Und dann kommen vielleicht auch noch so Bewertungen dazu. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, dass ich in der Früh was frühstück. Du bist eh so ein Versager, du kriegst das eh nie auf die Reihe. Mhm. Dann zieht sich das über den Tag hindurch. Wenn ich vielleicht in der Früh schon gut starte und schon merke, okay, ich schaffe das und ich kann meine Aufgaben erledigen, dann stärkt das auch das Selbstbewusstsein. Und es ging ja vielleicht auch den nächsten Aufgaben leichter. Man erlebt es vielleicht gar nicht so belastend oder so anstrengend, weil man schon mal besser reinstartet und mehr Zuversicht da.
Mhm. Aber trotzdem gehört er dazu, dass man, wenn es dann wieder mal nicht klappt, ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst
wahrscheinlich. Genau. Nicht eben Zeit verschwenden damit, sich selber nur recht fertig zu machen. So die kleine kritische Stimme im Kopf, die ist meistens recht gut ausgeprägt bei unseren Studierenden, würde ich sagen, der nicht zu viel Raum zu geben und nicht zu viel Wahrheit dem beizumessen, was so dieses kleine, fiese Männchen im Kopf sagt.
Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben da ganz viel ganz tolle Tipps und Tricks heute gelernt. Ja, vielen Dank noch einmal für das Gespräch.
Dankeschön. Vielen Dank.